Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Wir blicken auch in unserem nächsten Beitrag zurück in die Geschichte, aber in die jüngere Geschichte und ihre Nachwirkungen bis heute. Politische Repression hatte in der DDR viele Gesichter und sie veränderte sich im Laufe der 40 Jahre. Der Forschungsverbund Landschaften der Verfolgung hatte das Ziel, Ausmaß und Langzeitfolgen politischer Repression in der DDR zu erforschen. Weil die Beschattung und Zermürbung durch die Staatssicherheit aber schwieriger nachzuvollziehen ist als politische Haft, ist letztere in den Fokus der dreijährigen Forschungen gerückt. Diese wurden durch die Corona-Pandemie stark beeinträchtigt und so haben die beteiligten Universitäten und Gedenkstätten kurz vor Schluss nur erste Ergebnisse auf einer Tagung bei der Stiftung Aufarbeitung vorgestellt. Isabel Fanrich Lautenschläger war für uns dort.
Die gescheiterte Flucht prägt sein Leben. 6 Jahre lang stellten die Eltern von Peter Keub Anträge auf Ausreise aus der DDR, vergeblich. Der 23-Jährige entschied 1981 allein über die Ostblockstaaten in die Bundesrepublik zu fliehen. Noch vor Erreichen der Tschechoslowakei wurde er bei der Fahrkartenkontrolle ohne das vorgeschriebene Rückfahrticket erwischt. Die 3 Monate Untersuchungshaft bei der Staatssicherheit waren einsam.
Eine Nummer zu sein, also überhaupt keine Identität mehr zu haben und das gepaart mit dem Nichtwissen, wo man eigentlich ist. Man ist so rausgerissen aus allem das, was ein menschliches Leben ausmacht. Man ist auf sich selbst zurückgeworfen, auf sich und seine Gedanken, auf seine Ängste, die man auch hat, all die Ungewissheiten. Und das ist eine ganz, ganz schwierige Gemengelage und nicht wenige sind daran auch zerbrochen.
Der Forschungsverbund Landschaften der Verfolgung hat zwar zum Ausmaß politischer Repression geforscht, die beteiligten Universitäten und Gedenkstätten können aber nach wie vor keine Zahl vorlegen, wie viele Menschen in der DDR politisch inhaftiert waren. Zu sehr hänge dies damit zusammen, wie man politische Haft definiere, sagt Michael Schäbitz von der Gedenkstätte Hohenschönhausen. Mindestens 180.000 seien es gewesen, maximal 350.000. Allerdings hat der Historiker einen wichtigen Grundstein gelegt, um das Thema greifbarer zu machen. Eine Datenbank, die noch in Arbeit ist, bündelt Informationen über alle Menschen, die zwischen 1963 und 1989 bei der Stasi in Untersuchungshaft saßen. Von den mehr als 50.000 in diesem Zeitraum Betroffenen seien mindestens 80% aus politischen Gründen dort gewesen.
Ich rede lieber von politisch motivierter Haft. Und da geht es dann auch um die Sicht des Staates, um die Sicht der Stasi. Und ganz klar, alles, was mit Republikflucht zu tun hat, ist politische Haft. Etwa 25.000, also die Hälfte der von uns erfassten Fälle, sind ungesetzlicher Grenzübertritt. Dann mit großem Abstand 5.000 staatsfeindliche Kontaktaufnahme.
Gemeint ist die damals verbotene Kontaktaufnahme etwa zu westlichen Organisationen, die bei der Flucht oder beim Ausreiseantrag halfen. Informationen wie diese haben die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen aus der vom Ministerium für Staatssicherheit ab 1963 zentral geführten Beschuldigten-Datei gewonnen. Außer der großen Datenbank ist eine Internetseite mit anonymisierten und besonders aufbereiteten Daten entstanden. Michael Schäbitz spricht von 2 großen Zielen.
Das eine ist ein wissenschaftliches Ziel, dass man die Gruppe der Betroffenen anhand der vielen Daten, die wir jetzt erhoben haben, erstmals wirklich untersuchen kann. Eben nach Alter, Geschlecht, nach Beruf, nach dem, was ihnen vorgeworfen wird, also der Verhaftungsparagraf, wie lange sie verurteilt worden sind. Das konnte man vorher einfach nicht.
Das andere Ziel, Zeitzeugen, die wie Peter Keub durch ihre frühere Haftanstalt führen, können diese auf der Internetseite haft-ddr.de auf einer Karte anklicken. Dort finden Sie Informationen zu weiteren Inhaftierten, können also mit Zahlen belegen, dass Sie selbst kein Einzelfall waren und erzählen, wie viele Menschen im selben Jahr hinter Gittern saßen, aus welchen Gründen und wie lang, wie alt waren Sie und welche Berufe übten Sie aus. Der großen Zahl gescheiterter Fluchtversuche versucht der Historiker Tobias Wunschig an der Berliner Humboldt-Universität mithilfe anderer Daten auf die Spur zu kommen. Nicht nur die Staatssicherheit, auch die Kriminalpolizei habe in einer viel größeren Zahl von Fällen ermittelt.
Die meisten Fluchtwilligen wurden bereits lange vor der Grenze gestellt. Wenn sie mit auffälligem Gepäck in den Zügen der Reichsbahn angetroffen wurden, wenn sie sich bei Einheimischen nach dem Weg dort oder dorthin erkundigten und der Einheimische dann schließen musste, die versuchen das jetzt vielleicht und dann zum Pech der Betreffenden dann eben mit der Stasi oder mit der Volkspolizei zusammenarbeiten. arbeitete als inoffizielle Mitarbeiter, als freiwillige Helfer.
Auskunft zum Sozialprofil der Fluchtwilligen sucht Tobias Wunschig in der Strafnachrichtenkartei der DDR-Staatsanwaltschaft. Die Karteikarten wurden, anders als vorgesehen, nach der Haftentlassung nicht vernichtet, sondern von der Stasi eingezogen. Der Wissenschaftler konnte deshalb aus 1000 Karteikästen zunächst 350 Fluchtfälle herausziehen. Sollte er dazu weitere Akten bei Justiz und Haftanstalten finden, ließe sich vielleicht klären, was die Fluchtwilligen antrieb, wie weit sie kamen und wie die Untersuchungsorgane vorgingen.
Wahrscheinlich hat die Stasi eher bei den Schleuserringen, bei Fällen mit Westbezug die Zuständigkeit an sich gezogen und der Kriminalpolizei eher die aus ihrer Sicht weniger wichtigen Fälle überlassen. Dienstreisende, die im Besten blieben, die Dableiber oder Jugendliche, die im jugendlichen Übermut einen solchen Versuch gewagt hatten und sich dann in den Mühlen der Justiz wiederfanden.
Mit den Rechtsfolgen politischer Verfolgung hat sich im Forschungsverbund das Teilprojekt Recht an der Europa-Universität Viadrina Frankfurt-Oder von Johannes Weberling beschäftigt. Im Mittelpunkt standen die SED-Unrechtsbereinigungsgesetze, die seit 1992 erlassen und mehrfach novelliert wurden, sowie deren Anwendung in der Praxis. Die Gesetze, die Betroffene straf- und verwaltungsrechtlich sowie beruflich rehabilitieren, seien gut. Deren Umsetzung allerdings sehr mangelhaft, stellt der Honorarprofessor und Leiter der Arbeitsgruppe Aufarbeitung und Recht an der Viadrina fest. Weberling kritisiert etwa, dass viele ihr Recht auf Rehabilitierung und Entschädigung nicht kennen. Dies zeige eine eigens beauftragte bundesweite Umfrage des Instituts für Demoskopie Allensbach, von der erste Daten vorliegen.
Das ist ein Punkt, der uns sehr, sehr überrascht hat. Man muss sich darüber im Klaren sein, dass fast 40% der Opfer 30 Jahre nach Beginn der Aufarbeitung noch nicht Bescheid wissen, was eigentlich die SED-Unrechtsbereinigungsgesetze bewirken sollten, was für Möglichkeiten für sie selber darin bestehen. Das ist ein Fehler, der objektiv gemacht worden ist. Bund und Länder haben nicht nur die Aufgabe, ordentliche Gesetze zu machen und sie anzuwenden, sondern auch darüber zu informieren.
Vielen Betroffenen, so das Ergebnis der Umfrage, ist das zweistufige Verfahren zu kompliziert. Nur 36% haben Anträge auf Rehabilitierung und Folgeansprüche wie Haftentschädigung bei den zuständigen Behörden und Versorgungsämtern gestellt. Davon wurden 45% ganz oder teilweise abgelehnt. Die große Mehrheit verzichtete darauf, Rechtsmittel einzulegen. Die eigenen Forschungen hätten untermauert, dass die Betroffenen zu wenig Unterstützung und Hilfe bekamen, betont Johannes Weberling, und nennt als wesentlichen Grund: Viele Gutachter, Sachbearbeiter und Richter würden sich zu wenig mit dem SED-Unrecht auskennen. All dies wirke sich negativ auf das Rechtsbewusstsein, insbesondere der Kinder ehemals politisch Verfolgter, aus.
Die Opfer sehen die Bundesrepublik Deutschland eher als Rechtsstaat an. Und zwar immerhin 65% in Westdeutschland und 57% im Ostdeutschland. Das ist übrigens ganz anders bei den Angehörigen der Betroffenen. Gerade bei der jungen Generation sind es nur 38,5%, die Deutschland als Rechtsstaat ansehen. Das ist erschreckend. Dass eben Angehörige von Opfern, die erlebt haben, dass die Opfer nicht so glücklich gewesen sind mit dem Ausgang oder der Art und Weise, wie mit ihnen umgegangen ist im Rahmen der Rehabilitierungsverfahren, dass die den Rechtsstaat mit Fragezeichen versehen.
Diktatur macht krank. Zu diesem Ergebnis kommen Mediziner und Psychologen, die im Forschungsverbund die gesundheitlichen Folgen politischer Haft unter die Lupe nehmen. Ausführliche Interviews und Untersuchungen zeigten, dass auch die Kinder von Betroffenen vergleichsweise häufiger unter Angst- und Suchterkrankungen, Depressionen und posttraumatischen Belastungsstörungen leiden, sagt Stefan Röpke, Professor und Projektleiter an der Berliner Charité. Erstmals seien auch die körperlichen Folgen, zum Beispiel mit Hilfe von Blut- und Haarproben, untersucht worden. Ersten Ergebnissen zufolge leiden ehemals politisch Inhaftierte häufiger als andere Menschen unter Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Fettstoffwechselstörungen und erhöhtem Blutdruck.
Wir haben auch Hinweise, dass Krebserkrankungen häufiger vorliegen, als wir sie eigentlich in der Allgemeinbevölkerung erwarten würden. Der Stress wirkt halt nicht nur aufs Gehirn, sondern er wirkt auf den ganzen Körper. Der betrifft das gesamte Immunsystem, die ganzen Stresssysteme des Körpers wirken von sozusagen vom großen Zeh bis hin zur Stirn in allen den Organen. Und das heißt natürlich, dass wir auch in allen Organen dann die Folgen davon sehen.
Peter Kolb sagt von sich selbst, er habe Glück gehabt. Nach der Untersuchungshaft und weiteren 4 Monaten in der Strafvollzugseinrichtung Cottbus wurde er von der Bundesrepublik freigekauft.
Ich habe so das Gefühl, dass ich die Haft irgendwie ganz gut überstanden habe. Maßgeblich ist natürlich der Haftkamerad, mit dem ich mich damals befreundet habe und der heute immer noch mein bester Freund ist. Es findet ja irgendwie ein Austausch statt, der davon geprägt ist, dass man die Sache bearbeitet und irgendwie darüber im Dialog ist.
Keup hat seine Familiengeschichte erforscht und 2018 einen Masterabschluss in politisch-historischen Studien gemacht. Der rationale Blick auf die DDR erlaube ihm, am früheren Haftort tätig zu sein. Im Menschenrechtszentrum Cottbus, der heutigen Gedenkstätte, untersucht er nun den Verrat sogenannter Zelleninformatoren, also politischer Häftlinge, an die Stasi.